zu diesem Gottesdienst, zu dieser Predigt aus Jakobus Kapitel 2, ab Vers 14 bis zum Ende. Was für einen Wert hat es, liebe Geschwister, wenn jemand behauptet, Glauben zu haben, aber keine Werke aufweisen kann? Kann solcher Glaube ihn etwa retten? Stellt euch vor, jemand von euren Brüdern oder Schwestern hat nicht genug anzuziehen und zu essen. Und dann sagt einer von euch zu ihnen, lasst es euch gut gehen. Hoffentlich könnt ihr euch warm anziehen und habt genug zu essen. Aber er gibt ihnen nicht, was sie zum Leben brauchen. Was nützt ihnen das? Genauso ist es mit einem Glauben, der keine Werke aufweist. Für sich allein ist er tot. Aber es könnte jemand sagen, der eine hat eben Glauben und der andere Werke. Zeig mir doch einmal deinen Glauben, wenn du keine Werke vorweisen kannst, und ich werde dir meinen Glauben aus meinen Werken beweisen. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Gut, aber die Dämonen, die glauben das auch und zittern vor Angst. Du gedankenloser Mensch, willst du nicht begreifen, dass der Glaube ohne Werke unbrauchbar ist? Wurde unser Stammvater Abraham nicht wegen seines Handelns als gerecht betrachtet, eben weil er Isaak, seinen Sohn, auf den Opferaltar legte? Du siehst also, der Glaube liegt mit seinem Tun zusammen. Erst durch das Tun wurde der Glaube vollendet. Erst so erfüllt sich das Wort der Heiligen Schrift. Abraham glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Er wurde sogar Freund Gottes genannt. Ihr seht also, dass ein Mensch durch seine Taten gerecht gesprochen wird und nicht aus Glaube allein. Wurde nicht sogar die Hure Rahab aufgrund ihrer Taten gerecht gesprochen? Denn sie nahm die Boden auf und ließ sie auf einem anderen Weg entkommen. Genauso wie der Körper ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Wenn wir aufmerksam so durch die Bibel lesen, durch das Neue Testament lesen, dann kommen wir jetzt hier an einen Punkt und wir denken, oder wir sehen, offensichtlich ist hier ein Widerspruch. Weil wenn wir mal zusammenfassen, was Jakobus hier sagt, dann können wir das machen mit seinen eigenen Worten, mit Vers 24, da sagt er, ihr seht also, dass ein Mensch aus Werken gerechtfertigt wird und nicht aus Glauben allein. Und wenn wir da ein bisschen vorblättern, in Römerbrief lesen wir einen Vers von Paulus, und der sagt in Römer 3, denn wir urteilen, dass der Mensch durch Glauben gerechtfertigt wird, ohne Gesetzeswerke. Also Jakobus sagt, wir sind aus Werken gerechtfertigt und nicht aus Glauben allein. Und Paulus sagt, nee, wir sind aus Glauben allein gerechtfertigt, ohne Werke. Das ist ein Widerspruch. Eigentlich können wir hier einpacken. Eigentlich können wir alle nach Hause gehen, können diese Gemeinde zumachen, können die Kirche generell schließen. Jetzt haben wir es, das Fundament, auf dem wir unsere Kirche bauen, die Bibel, Gottes Wort, ist ein Widerspruch. Macht keinen Sinn, keine Logik. Das ist eine Möglichkeit, wie wir damit umgehen können. Oder wir müssen uns ein bisschen mehr anschauen, okay, was meinen die beiden damit? Und ich glaube, es ist so ein bisschen so, ich habe jetzt ein kleines Experiment für euch. Schließt mal alle ein Auge. Also vielleicht könnt ihr es auch ohne Hand, dann seid ihr gut. So irgendwie. Aber ein Auge zumachen und mit der anderen Hand macht ihr so einen Schweigefuchs. Ja, und jetzt richtet ihr mit eurem Auge die zwei Ohren so aus, dass ihr nur ein Ohr seht. Dass das eine Ohr hinter dem anderen versteckt ist. Und jetzt lasst ihr den Schweigefuchs, aber macht euer anderes Auge auf und das andere zu. Merkt ihr was? Hoffentlich. Hoffentlich merkt ihr, dass ihr irgendwie so zwei Perspektiven habt auf diesen Schweigefuchs. Einmal seht ihr nur ein Ohr, das andere Mal hoffentlich zwei Ohren. Wer drei sieht, hat falsch gemacht. Aber so ist es auch mit Jakobus und mit Paulus. Die beiden haben unterschiedliche Perspektiven auf das, wie wir errettet werden. Und sie benutzen das Wort rechtfertigen, das benutzen ja beide, aber das benutzen die so ein bisschen unterschiedlich. Man könnte sagen, dass Paulus so einen Blick aufs Kreuz hin hat oder auf die Errettung hin. Und er sagt uns, okay, wie kommen wir zur Errettung? Wie werden wir gerechtfertigt? Nur durch Glaube allein. Und Jakobus hat eine andere Perspektive. Er kommt vom Kreuz und er sagt uns, okay, wie sieht es jetzt aus, wenn wir errettet sind? Wir werden gerechtfertigt, nicht nur aus Glauben allein, sondern wir sind gerechtfertigt durch Werke, oder? Ja, so ist es irgendwie so, diese zwei verschiedenen Bedeutungen von gerechtfertigt oder von gerecht. Also das eine ist, was macht dich gerecht? Und das andere ist, was zeigt, dass du gerecht bist oder gerechtfertigt. Also es gibt so zwei Sachen, wie werde ich gerechtfertigt? Entweder indem ich dafür erklärt werde, indem ich gerecht erklärt werde, also das macht mich gerechtfertigt, oder auf der anderen Seite, wie zeigt sich diese Rechtfertigung? Wie zeigt sich, wie wird es sichtbar, dass ich gerechtfertigt bin? Man könnte es vielleicht so ein bisschen vergleichen mit einem Schreiner. Ein Schreiner, wenn er seine Gesellenprüfung besteht, dann ist er gerechtfertigt ein Schreiner. Da kriegt er so einen Wisch, da steht drauf, er ist Schreiner. Also er kann sagen, völlig gerechtfertigt, ich bin Schreiner. Aber erst dann, wenn ich auch zeige, dass ich mich mit dem Holz auskenne und mit dem Handwerk und dass der Schrank nicht irgendwie zusammenfällt, nachdem ich ihn zusammengebaut habe, erst dann sieht man auch, dass er gerechtfertigt ein Schreiner ist. Versteht ihr so ein bisschen dieser Unterschied? Das eine ist, okay, Gott, oder wie komme ich zur Errettung? Ich werde gerechtfertigt durch den Glauben alleine, aber das zeigt sich dann dadurch, dass die Werke dazukommen. Paulus würde das Gleiche sagen. Er würde sagen, da kommen Früchte. Er benutzt so ein anderes Wort. Er sagt nicht Werke, sondern da kommen Früchte zum Glauben dazu. Und so haben die so beide so ein bisschen einen unterschiedlichen Blick. Und das wird auch bei Jakobus deutlich, dass er nicht sagt, irgendwie, ihr braucht schon noch die Werke, wenn das jetzt zur Rettung kommt. Das wird schon deutlich. Wir haben es letzte Woche gehabt in dem Text in Jakobus 2, Vers 5. Da sagt er nämlich, dass wir Erben sind im Reich Gottes. Das sind wir. Also wie kommen wir zur Errettung? Wir sind Erben. Und was ist mit dem Erbe? Der Unterschied von einem Erbe zu Verdienst ist, das Erbe kommt auf einen Schlag. Wenn ich was erbe, ist direkt alles auf meinem Konto. Wenn ich mir was verdiene, kommt es Stück für Stück. Und Jakobus sagt, wir sind Erben im Reich Gottes. Alles gehört uns auf einen Schlag. Das heißt, unsere Errettung ist allein aus Glauben. Da brauchen wir keine Werke für. Aber es zeigt sich dann eben darin, dass wir Früchte bringen, dass wir Werke, dass Werke dazukommen. Und die Frage ist, warum ist Jakobus hier so steil? Warum muss er da irgendwie so ein bisschen uns aufwühlen und ein bisschen, ich glaube, er will es machen, weil er Aufmerksamkeit möchte. Er will so ein bisschen uns locken. Es funktioniert ja auch, ne? Wenn er sagt, nee, nicht Glaube allein, Werke rechtfertigen euch. Dann hat er unsere Aufmerksamkeit. Und er braucht sie, weil er nicht ein Bekenntnis vermisst. Er vermisst nicht den Glauben bei seinen Zuhörern, sondern er vermisst die daraus resultierende Praxis. Er vermisst, dass der Glaube sichtbar wird. Und deshalb ist seine Frage nicht, wie werde ich gerettet, sondern seine Frage ist, wie kann ich wissen, dass ich gerettet bin? Und das wollen wir uns heute Morgen ansehen. Jakobus nennt uns vier Kennzeichen, wie wir wissen können oder woran wir sehen können, ob mein Glaube echt ist. Vier Kennzeichen, die uns zeigen, ob mein Glaube echt ist. Und das erste Kennzeichen ist, fundierte Lehre ist keins. Also das ist erstmal eins, was nicht ist. Nämlich fundierte Lehre ist keins. Er sagt, du glaubst, dass es nur einen Gott gibt, gut. Aber die Dämonen glauben das auch und zittern vor Angst. Jakobus sagt, auch die Dämonen haben einen Glauben. Auch die Dämonen haben eine Lehre. Sie glauben an einen Gott. Und wahrscheinlich haben die Dämonen eine bessere Theologie und eine bessere Lehre als du und ich. Weil die waren im Thronsaal bei Gott. Die waren im Himmel. Die haben gesehen, wie Gott ist. Und wer kann besser beschreiben, wer Gott ist, als derjenige, der ihn gesehen hat? Die Dämonen haben eine fundierte Theologie. Sie glauben an einen Gott und sie haben sogar einen Respekt vor diesem Gott. Respekt vor seiner Größe, Respekt vor seiner Macht. Aber sie zittern, sie schaudern vor dieser Größe und vor dieser Macht. Sie haben Angst vor diesem Gott. Und Jakobus sagt, wenn Dämonen einen Glauben haben, so einen Glauben haben können und trotzdem in die Verdammnis gehen, dann kann es auch Menschen geben, die so einen Glauben haben wie die Dämonen und auch in die Verdammnis gehen. Es ist nichts falsch an Theologie, versteht mich nicht falsch. Ich habe 5 Jahre studiert und ich liebe es, mich theologisch oder mit Gott auseinanderzusetzen, ihn besser kennenzulernen. Aber selbst die perfekte Theologie bestätigt nicht, dass du wirklich glaubst, dass du lebendigen Glauben hast. Die Dämonen haben den gleichen Glauben. Vielleicht hast du den Glauben an einen Gott, vielleicht glaubst du an die Größe und an die Macht Gottes. Aber wenn du daran denkst, dann kommt so ein unwohles Gefühl in dir auf. Dann hast du Angst, dann zitterst du, dann schauderst du, dann hast du ein Unwohlsein, du hast Angst vor Strafe. Und deshalb veränderst du dein Verhalten und versuchst irgendwie moralisch eine gute Person zu sein, religiös eine gute Person zu sein. Aber du machst es eigentlich nur als Absicherung. Eigentlich ist es nur irgendwie deine Versicherung, weil wenn es einen Gott gibt, vielleicht gibt es ja einen Gott. Vielleicht bist du dir sicher, dass es einen Gott gibt. Vielleicht sagst du, wahrscheinlich gibt es einen Gott. Oder vielleicht sagst du, zumindest kann ich das Gegenteil nicht beweisen. Ich kann nicht beweisen, dass es keinen Gott gibt. Von daher, es gibt die Möglichkeit. Aber wenn es diesen Gott gibt, dann komme ich in große Schwierigkeiten. Wenn ich nicht so lebe, wie er es gerne hätte. Wenn ich diesen Gott verärgere, dann bin ich in Schwierigkeit. Und deswegen tue ich besser das, was er sagt. Aber das ist ein Handeln, das ist ein Verhalten, das aus einer Angst herauskommt, aus einer Furcht herauskommt. Und so gibt es Menschen, die eine enorme Menge an Moral, eine enorme Menge an Religiosität aufweisen, aber die nichts weiter ist als Furcht und Zittern und Angst vor diesem Gott. Und das ist das, was die Dämonen auch haben. Dann unterscheide dich nichts von den Dämonen. Also das erste Kennzeichen ist, so fundiert deine Lehre auch sein mag, es ist kein Anzeichen dafür, dass dein Glaube lebendig ist. Das ist mal so die negative Sicht, die Jakobus aufzeigt. Aber er sagt auch noch 3 positive Sachen. Nämlich, das zweite Kennzeichen, das er nennt, ist Liebe zu anderen. Er sagt, was nützt es denn, meine Brüder oder Schwestern, wenn jemand behauptet, Glauben zu haben, aber keine Werke aufweisen kann? Kann solcher Glaube ihn etwa retten? Stellt euch vor, jemand von euren Brüdern oder Schwestern hat nicht genug anzuziehen und zu essen. Und dann sagt einer von euch zu ihnen, lasst es euch gut gehen. Hoffentlich könnt ihr euch warm anziehen und ihr habt genug zu essen. Aber er gibt ihnen nicht, was sie zum Leben brauchen. Was nützt ihnen das? Und genauso ist es mit einem Glauben, der keine Werke aufweist, für sich allein ist der Tod. Jakobus sagt, wenn du in der Gegenwart bist von armen Menschen, von zerbrochenen Menschen, von verletzten Menschen oder einfach von Menschen, die ganz anders sind als du, und du bist dann gleichgültig ihnen gegenüber, dann hast du keinen lebendigen Glauben. Wenn du auf diese Menschen mit Gleichgültigkeit oder mit Spott reagierst, dann hast du keinen lebendigen Glauben. Und vielleicht ist jetzt unsere Reaktion darauf, dass wir in so einen Aktivismus verfallen. Okay. Ich will lebendigen Glauben, das wollen wir ja alle irgendwie. Dann muss ich jetzt was für die Armen tun. Wo war nochmal, kann man noch diese Schuhkartons abgeben für strahlende Augen? War der Termin schon oder so? Und hier muss ich sagen, stopp. Das ist nicht das, um was es Jakobus hier geht. Weil dieser Aktivismus, der kommt dann auch wieder aus so einem Schaudern, aus so einer Angst heraus. Okay, ich muss diesem Gott irgendwie gefallen. Ich muss irgendwie jetzt für die Armen, er will das für die, ich muss was für die Armen tun. Aber das ist nicht das, was Jakobus möchte. Ein Glaube, der aus Schaudern und Angst kommt, das ist ein toter Glaube. Der ist nicht lebendig. Was ist es dann, was Jakobus sagt? Wenn wir uns ansehen, was das Gegenteil von Furcht ist oder von Angst ist, dann ist es nicht Mut. Das Gegenteil von Angst ist nicht Mut, sondern das Gegenteil von Angst ist Liebe. Es soll organisch sein und nicht mechanisch, Mechanisch. Ich habe da so Probleme mit dem CH. Mechanisch. Also sie sollen aus der Liebe hervorkommen und nicht irgendwie aus so einem Aktivismus heraus. Mein Glaube lässt sich, das soll auf natürliche Weise diesen Menschen begegnen, aus meinem Herzen heraus. Und wenn ich diesen kaputten und diesen verletzten Menschen begegne, dann ist das einfach eine Liebe, die natürlicherweise aus mir herausströmt und nicht irgendwas, was ich produziere. Das ist das, was Jakobus sagt. Wir hatten letzte Woche von Johannes gehört, dass wir eigentlich, wenn wir lebendigen Glauben haben, dann sind wir alle geistlich arm. Wir sind alle geistlich arm vor Gott. Wir haben nichts vorzuweisen auf einer geistlichen Ebene. Und so sagt Jakobus, eine echte Umkehr, ein echter Glaube, der checkt, dass du geistlich bankrott bist, dass du nichts hast. Und wenn du umkehrst, dann sagst du, ich erkenne, ich bin arm, ich kann nichts bringen, aber ich kehre jetzt um und ich möchte dir gehören, Gott. Ich habe nichts zu geben. Ich brauche alles von dir. Ein echter Christ sagt, ich war obdachlos. Ich hatte kein Zuhause. Ich war nackt, ich war arm, ich hatte nichts. Ich habe gestunken in Gottes Nase. Aber ich bin gerettet, und zwar ausschließlich aus Gnade. Wenn du also jemandem begegnest, der wirklich stinkt, der wirklich obdachlos ist, der wirklich ganz anders ist wie du, der am Rand steht. Und ich sage nicht, dass Christen alle so sind oder dass Christen immer so sind oder dass es irgendwie automatisch passiert, aber ihr merkt, das ist die Richtung, das ist das Prinzip, ne, das Jakobus sagt. Unser Herz ist so verändert, dass wir sehen, okay, wir sind geistlich arm und deswegen habe ich Mitgefühl und ein Herz für die Menschen, die anders sind, für die Menschen, die arm sind, für die Menschen, die verletzt sind. Wenn du sagst, ich wachse in meinem Glauben, ich verstehe immer mehr, wer Gott ist, ich verstehe immer mehr, wer Jesus ist, ich verstehe immer mehr auch, wer ich bin. Und du nicht feststellst, dass deine Liebe zu diesen Menschen wächst, zu diesen Menschen, wo es eigentlich so schwer ist, sie zu lieben. Wenn du nicht merkst, dass du diesen Menschen gegenüber gnädiger wirst, sondern spöttisch und gleichgültig bist, dann sagt Jakobus, du magst behaupten, du hast einen Glauben. Aber eigentlich ist dein Glaube tot. Du glaubst es nicht wirklich. Weil wenn du es wirklich glauben würdest, dann würdest du checken, okay, du bist selbst arm vor Gott. Und gucken dir mal an, wie Gott mit dir umgegangen ist. Und dann verändert das auch dein Herz, wie du mit den Menschen umgehst, die tatsächlich arm sind. Ein lebendiger Glaube ist voller Liebe gegenüber anderen Menschen. Das dritte Kennzeichen ist ein Leben voller Mut. Wurde nicht sogar die Hure Rahab aufgrund ihrer Taten gerecht gesprochen? Denn sie nahm die Boten auf und ließ sie auf einem anderen Weg entkommen. Rahab, das war eine Frau in Jericho, das war eine Stadt in Kanaan, und da kamen zwei Kundschafter und sie hat sie aufgenommen bei sich, eigentlich Feinde, ne? Hat Feinde aufgenommen bei sich und sie dann auf einem anderen Weg irgendwie wieder rausgeschmuggelt aus der Stadt. Warum hat sie das gemacht? Weil sie glaubte, dass der Gott der Kundschafter wirklich Gott ist. Dass es der wahre Gott ist. Und deshalb hat sie die zwei versteckt und damit auch ihr Leben riskiert. Das ist Mut. Rahab hatte Mut. Wie wird es sichtbar? Wie wird lebendiger Glaube sichtbar? Jakobus sagt, durch Mut. Und in Galater 6, Vers 14 lesen wir, ich will, da sagt Paulus, ich jedoch will nicht. Nochmal. Ich jedoch will auf nichts anderes stolz sein, als auf das Kreuz unseres Herrn Jesus Christus. In diesem Kreuz ist die Welt für mich gekreuzigt und ich für sie. Was Paulus sagt, ist: Ich hatte meinen Glauben gefunden in meiner Karriere. Ich habe meinen Glauben gefunden im Wohlstand. Ich hab an diese Dinge geglaubt. Aber als ich erkannt habe, welche Ehre und welchen Ruhm und welche Bedeutung ich mit meinem Leben in Jesus Christus finde und habe, Da war mir klar, es gibt nichts mehr anderes draußen in der Welt. Es gibt nur noch Jesus Christus. Der Wohlstand ist für mich gekreuzigt, das Geld ist für mich gekreuzigt, der Erfolg ist für mich gekreuzigt. Es hat keinen Wert mehr für mich. Die Anerkennung ist für mich gekreuzigt. Und das heißt nicht, dass mir diese Dinge völlig egal werden, aber sie treiben mich nicht mehr an. Sie sind nicht mehr mein Lebenselixier. Es ist nicht mehr das, worauf ich mein ganzes Leben baue und worauf ich hinarbeite. Sie kontrollieren mich nicht mehr. Wenn Christus wirklich dein Leben ist, dann hast du keine panische Angst, irgendwelche Dinge zu verlieren. Du bist bereit, etwas zu wagen, das Risiko einzugehen. Wenn Jesus in deinem Leben ist, dann kannst du wie Paulus sagen, ich will auf nichts anderes stolz sein, als auf das Kreuz von Jesus Christus. Und er ist alles. In ihm habe ich alles. Und in diesem Kreuz ist die Welt für mich gekreuzigt. Ich brauche nichts mehr anderes. Wächst in deinem Leben die Liebe zu den Menschen, die anders sind als du. Wächst dein Mut, nicht nur zu reden, sondern auch zu handeln. Siehst du, dass du dich in diese Richtung bewegst, von der Paulus sagt, Jakobus sagt, es ist ein Zeichen für lebendigen Glauben. Jakobus sagt, wenn du das nicht siehst, dass du in diese Richtung hinwächst, dann kannst du behaupten, du glaubst. Aber in Wirklichkeit tust du es nicht. In Wirklichkeit ist dein Glaube tot. Jakobus hat noch ein viertes Kennzeichen, er ist noch nicht fertig. Er sagt in Vers 20, du gedankenloser Mensch, willst du nicht begreifen, dass der Glaube ohne Werke unbrauchbar ist? Wurde unser Stammvater Abraham nicht wegen seines Handelns als gerecht betrachtet, eben weil er Isaak, seinen Sohn, auf den Opferaltar legte? Und so wurde er sogar Freund Gottes genannt. Das ist der Unterschied zwischen einem toten Glauben und einem lebendigen Glauben. Ein toter Glaube sagt, ich bin Gott gehorsam, um was zu bekommen oder um etwas zu entfliehen, etwas Schlimmerem zu entgehen. Und der Antrieb ist Angst, Zittern und ja, dadurch werde ich religiös. Ein lebendiger Glaube hingegen ist, ich will Freundschaft mit Gott. Abraham wurde Freund Gottes genannt. Er hatte lebendigen Glauben. Er war unser Glaubensvorbild oder ist unser Glaubensvorbild. Ich sehne mich nach Gott. Das ist lebendiger Glaube. Ein toter Glaube sieht Gottes Heiligkeit, Gottes Weisheit, Gottes Macht und vielleicht auch ein bisschen was von seiner Liebe. Aber ein toter Glaube ist blind für die Schönheit Gottes. Ein lebendiger Glaube möchte mit seinem ganzen Leben Gott erfreuen, einfach weil er ist, wie er ist, weil er schön ist. Das ist der Unterschied, sagt Jakobus, zwischen einem toten und einem lebendigen Glauben. Der lebendige Glaube sieht, wie schön Gott ist. Da ist nichts von Angst und Zittern. Da ist Schönheit, Sehnsucht nach diesem Gott, einfach weil er ist, wie er ist. Wir hatten mal, als ich Jugendlicher noch war, hatten wir zu dritt so eine WhatsApp-Gruppe als Freunde und diese WhatsApp-Gruppe, ein bisschen cringe, aber damals war man so, hatte diesen Namen, planlos geht der Plan los. Weil die Idee war, okay, wir sind zu dritt, wir haben uns gern, wir treffen uns und dann gucken wir mal, was wir machen. So. Und es war meistens dann wirklich so, man hat einfach reingeschrieben, keine Ahnung, 18 Uhr da und da. Und keiner wusste, was wir machen. Und dann kamen wir zusammen und haben überlegt, okay, was können wir machen? Und auch ganz oft irgendwie Minigolf spielen und so Sachen. Also manchmal hatte ich auch gar nicht so viel Lust auf die Sachen, die wir gemacht haben. Aber es war cool, weil es meine Freunde waren, mit denen ich das gemacht habe. Also der Wert liegt nicht darin, oder lag nicht darin, in dem, was wir gemacht haben, sondern der Wert lag darin, dass es meine Freunde waren, mit denen ich diese Sachen gemacht habe. Das ist Freundschaft. Ich mag die Freunde einfach, weil sie meine Freunde sind. weil ich mich erfreue daran, wenn sie strahlen, wenn sie lächeln, wenn sie einfach fröhlich sind, wenn ich mit ihnen zusammen sein kann, dann bin ich auch glücklich. Das ist Freundschaft. Es geht nicht einfach nur darum, von dem Freundigen was zu bekommen. Also es geht eigentlich gar nicht darum, von dem Freund was zu bekommen oder irgendwie was zu vermeiden. Und deshalb irgendwie habe ich diese Freundschaft. Sondern Freundschaft ist einfach, du bist du, ich bin ich und wir sind Freunde. Es geht nicht darum, dass ich irgendwas mir von einem Freund nehmen muss oder will. Weil sonst würde ich ihn ja nur benutzen. Das ist Freundschaft. Und Jakobus sagt, ein lebendiger Glaube wird daran sichtbar, dass du Freund Gottes genannt wirst. Jonathan Edwards, das war ein Erweckungsprediger im 18. Jahrhundert in Amerika, der hat, als er über diesen Text mal gepredigt hat, Folgendes gesagt. Die Dämonen und Menschen, die denselben Grad an Glauben haben, können ein starkes Bewusstsein für die ehrfurchtgebietende Größe Gottes haben. Sie können ein starkes Bewusstsein für die Weisheit Gottes haben. Aber eine Sache, die sie nicht haben, ist ein Gespür für Gottes Schönheit. Die Gottlosen werden am Tag des Gerichts alles in Christus sehen, nur nicht seine Schönheit, seine Liebenswürdigkeit und seine göttliche Attraktivität. Ein lebendiger Glaube sieht die Schönheit Gottes. Da ist nicht Angst und Schaudern, da ist ein Staunen voller Schönheit oder von der Schönheit. Wenn du siehst, wie schön und liebenswert Jesus ist, dann willst du leben. Einfach dafür, dass er sich freut. Einfach für sein Lachen lebst du. Du, wie in einer Freundschaft. Gott ist Gott. Du bist du und du bist froh, wenn du mit ihm zusammen bist, wenn ihr gemeinsam unterwegs seid. Freundschaft mit Gott. Und das ultimative Beispiel, das ultimative Kennzeichen dafür, oder wie lebendiger Glaube zum Ausdruck kommt, ist Abraham. Das, was Abraham getan hat. Gott hat zu ihm gesagt, Abraham, geh und opfere deinen Sohn. Und Abraham, gab ja irgendwie kein Gesetz, ne? Es gab ja nicht irgendwie das Gesetz, opfere deinen Sohn oder opfere dein Kind. Aber Abraham ging trotzdem los. Und als er seinen Sohn oben auf diesem Berg auf den Altar gelegt hat und gerade dabei war, oder ihn opfern zu wollen, sagt Gott, stopp, opfere ihn nicht. Warum? Denn Gott sagt, denn jetzt weiß ich, dass du mich liebst. Ja, du liebst deinen Sohn, deinen einzigen Sohn. Aber hier sehe ich, du hast mich so lieb, dass du sogar diesen einen Sohn für mich opfern würdest. Du würdest alles geben für mich. Gott wollte seine Liebe und Abraham antwortet mit Liebe. Es gab kein Gesetz, keine Regel. Es war nicht irgendwie eins von den 10 Geboten, den Sohn zu opfern. Aber Abraham ist hingegangen und hätte es gemacht. Er hat alles für diesen Gott gemacht. Gott sagt, ich will, dass du das tust, weil ich bin, wer ich bin. Ich will, dass du mich als erstes liebst. Dass du mich an die erste Stelle setzt. Noch über deinen eigenen Sohn. Und Abraham hat es getan, weil er wusste, dieser Gott ist schön und ich liebe ihn. Und er ist die höchste Priorität in meinem Leben. Das ist lebendiger Glaube. Und wir könnten jetzt hier Schluss machen. Wir haben uns angesehen, was Jakobus uns sagt, wie er zeigt, dass wir wie sichtbar wird, dass wir echten Glauben haben. Das sind die 4 Kennzeichen. Fundierte Lehre ist keins. Aber dann haben wir Liebe zu den anderen. Wir haben ein Leben voller Mut und wir haben, dass wir Gott lieben sollen, Freundschaft zu ihm haben. Wenn das ist, dann können wir sehen, dass der Glaube echt ist. Aber vielleicht sitzt du jetzt hier und bist ziemlich deprimiert. Vielleicht sitzt du jetzt hier und sagst, puh, wenn das der einzige Glaube ist, der zählt. Wenn ich meinen Glauben anschaue, dann bin ich nicht da. Dann kann ich nicht von mir sagen, dass meine Liebe so groß ist zu den anderen Menschen, dass meine Freundschaft so intensiv ist zu Gott, dass ich so viel Mut habe, alles zu riskieren für diesen einen Gott. Wenn das, was wirklich zählt, ist, dass ich Mitgefühl zu diesen Menschen habe, die ganz anders sind, dass ich diesen Mut aufweise, sogar mein Leben für diesen Gott zu riskieren. Und dass ich Gott so liebe, dass ich alles für ihn opfern würde, dann habe ich keinen lebendigen Glauben. Dann habe ich toten Glauben. Und möglicherweise erschüttert dich das. Möglicherweise fühlst du dich einfach hilflos und aufgeschmissen. Weil Jakobus ja auch gesagt, getrieben von Angst und Schaudern zu versuchen, so zu sein, macht keinen Unterschied. Der Glaube wird tot bleiben. Ja, lebendiger Glaube wird sichtbar an diesen vier Kennzeichen. Aber ein toter Glaube wird nicht automatisch lebendig, wenn ich versuche, mich zu bemühen, diese Werke irgendwie dazu zu tun. Aber was ist dann die Lösung? Es sieht doch so aus, als wäre ich hilflos, wenn ich nicht mehr irgendwie was machen kann dafür. Hier ist das, was sich wirklich verändert. Und Jakobus hat es eigentlich auch in seinem Text drin. Wenn das, was dein Leben und deine ganze Religiosität oder was, wenn das, was dein Leben antreibt, eine immer wiederkehrende Angst ist, dann brauchst du ein verwandeltes Herz. Du brauchst ein verwandeltes Verlangen nach der Freundschaft zu Gott. Und das kommt dadurch, dass wir uns den einen ansehen, der größer ist als Abraham. Gott, der Vater, ging auch mit seinem Sohn einen Berg hinauf. Und er legte seinen Sohn oben auf diesen Altar. Und er hat durchgezogen. Er hat seinen Sohn geopfert. Für dich. Und ein Christ mit lebendigem Glauben schaut auf diesen Gott, schaut auf dieses Opfer und sagt, jetzt weiß ich, dass du mich wirklich liebst, Gott. Du bist so weit gegangen, dass du sogar deinen einzigen geliebten Sohn nicht zurückgehalten hast für mich, sondern geopfert hast, hingegeben hast für mich. So viel hast du getan und das zeigt mir, dass du mich wirklich liebst, tief und innig liebst. Das ist die Gänsehaut, die dann kommt, wenn man das sieht, was Gott für dich getan hat, was Gott für mich getan hat. Das ist lebendiger Glaube. Jesus war voller Liebe für dich. Als du ihn noch nicht mehr kanntest, als du noch ganz anders warst, als du noch gestunken hast voller Sünde, als du obdachlos und heimatlos warst, als du geistlich arm warst, da hat er sich schon über die Maßen gefreut an dir und hat dich geliebt über die Maßen hinaus. Er hat sich gesagt, ich riskiere alles. Ich verlasse den Himmel, ich komme auf diese Erde für dich und für jeden einzelnen Menschen. Und du warst Gott so wichtig, dass er gesagt hat, ich opfer alles für dich. Sogar meinen einzigen und geliebten Sohn gebe ich hin für dich. Alles, damit du und Gott, damit ihr Freunde werden könnt. Oh ja, wirklich das ist dieser Gott. Bei diesem Gott möchte ich sein, mit diesem Gott möchte ich unterwegs sein, mit diesem Gott möchte ich befreundet sein, bei diesem Gott möchte ich zur Ruhe kommen. Diesen Gott möchte ich tiefer kennenlernen, in seiner Gegenwart will ich einfach da sein und genießen. Seht ihr, unser Herz verwandelt sich nicht, indem wir irgendwie uns bemühen, irgendwas zu tun. Unser Herz verwandelt sich, indem wir ihn ansehen, indem wir ansehen, wer er ist, indem wir ansehen, was er getan hat. Und dann weckt uns das ein Verlangen in uns nach dieser Freundschaft. Und das ist es, wie wir lebendigen Glauben bekommen. Indem wir uns dieses Evangelium, diese gute Botschaft anschauen. Und dann werden auch die Werke folgen. Dann wird unser Herz weicher, dass wir den armen Menschen begegnen können. Mit Mitgefühl und Liebe. Dann bekommen wir den Mut zu sagen, okay, in Christus habe ich alles. Und die Welt ist für mich gekreuzigt. Ich kann nichts mehr verlieren, weil ich in Christus alles habe. Und dann kommen wir auch zu dem Punkt, wo wir sagen, okay, wir würden alles opfern für diesen einen Gott. Weil wir gesehen haben, wie schön er ist. Weil wir gesehen haben, dass er unser Freund ist. Und dass er alles gegeben hat für mich. Das ist die Liebe, die uns verwandelt. Und genau das brauchen wir. Wenn du verzweifelt bist oder wenn du dich selbst hasst, wenn du ein Leben führst, das du nicht führen solltest, dann siehst du nicht, wie schön dieser Gott ist. Schau dir an, wie schön dieser Gott ist. Führ dir es vor Augen, predige es dir selbst. Lies es nach in Gottes Wort. Lass uns diese Schönheit ansehen. Diese Schönheit, die alles heilt. Wir wollen das jetzt tun, gleich im Abendmahl, dass wir uns Gottes Schönheit ansehen. Dass wir ansehen, Jesus hat uns dieses Mahl gegeben, zur Erinnerung daran, was er für uns getan hat am Kreuz von Golgatha. Gott hat seinen Sohn da geopfert. Und das dürfen wir uns ansehen. Und wir dürfen uns daran erinnern, wie schön Gott ist, welche Liebe er für uns hat. Und dass er alles getan hat dafür, dass du und er Freunde sind.